Hallo und herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und wenn du unzufrieden in deinem Job bist und dich auf die Suche nach beruflicher Erfüllung machen möchtest, dann bist du hier in diesem Podcast genau richtig. Heute habe ich einen Gast für dich eingeladen. Wenn es dir nämlich so geht wie mir hin und wieder mal und du dich sehr gestresst fühlst durch die ganzen Krisen, die es in dieser Welt gibt und es dir hin und wieder mal schwerfällt, deinen Optimismus zu bewahren und deine Zuversicht zu bewahren, dann solltest du dir diese Folge unbedingt anhören. Zu Gast ist nämlich Professor Dr. Volker Busch. Er ist Neurologe, Psychiater und Wissenschaftler und hat gerade ein Buch zu diesem Thema geschrieben. Kopf hoch nennt es sich und er beschreibt in diesem Buch und auch in diesem Podcast heute, was wir tun können, um unser mentales Immunsystem zu stärken und uns gesund zu erhalten. Ich habe mich aus persönlichen Gründen sehr auf dieses Gespräch gefreut und bin mir sicher, dass du ganz viele praktische Tipps und inspirierende Gedanken mitnehmen wirst. Also mach es dir bequem und lass uns gemeinsam herausfinden, wie wir unseren Kopf hochhalten können, trotz aller Herausforderungen. Viel Freude wünscht dir deine Janike. Volker, herzlich willkommen. Schön, dass du heute mein Gast bist.
Ja, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
Lass uns gleich über eine zentrale Idee von einem neuen Buch sprechen, und zwar über das mentale Immunsystem. Wie funktioniert das genau?
Das ist nur ein Sprachbild, mit dem ich versuche, so etwas Komplexes wie Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen klarzumachen. Und das Bild der Resilienz, was wir alle kennen und nutzen, hat enge Grenzen hierfür, weil der Mensch ja anders als ein Objekt in der Bauphysik nicht über sein ganzes Leben lang in der gleichen Widerstandsfähigkeit verbleibt, sondern sich verändert, wenn wir älter werden, je nachdem, was wir für Menschen kennenlernen, welche Krisen wir durchmachen. All das verändert uns und auch unsere Widerstandsfähigkeit. Also das, was wir Resilienz nennen, ist nicht so statisch, wie wir glauben, sondern es ist ein hochdynamisches Konstrukt. Und das kann man mit einem Immunsystem viel besser vergleichen, denn auch unser Immunsystem startet noch sehr schlecht und gibt nur so ein paar Grundfähigkeiten, Bakterien und Viren abzuwehren. Und je älter wir werden, desto besser können wir Krankheitserreger abwehren, desto kompetenter werden wir. Immunkompetenz, den Begriff kennen ja wahrscheinlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das heißt, wir wachsen. Und das passiert, und das ist die gute Nachricht, auch bei Krisen. Unser mentales Immunsystem wird stärker. Und das zeigt, dass wir Fähigkeiten entwickeln, wenn wir Krisen durchleben. Dass wir wissen, auf was wir vertrauen können im Leben oder wer uns unterstützt, wer uns die Hand reicht. Wenn man Menschen verfolgt, die unter Krisen leiden, das sind ungefähr 5 Stück im Leben, also schwere Krisen, dann sehen wir, dass sie in der Regel im Laufe des Lebens gelassener damit umgehen, weil das mentale Immunsystem, ich greife das hier auf, stärker wird und wir immunkompetenter werden im Umgang mit dem, was uns von außen belastet. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht. Und ich beschreibe in dem Buch Kopf hoch, welche Möglichkeiten es gibt, dieses mentale Immunsystem zu stärken, damit wir durch Krisen nicht schwächer werden, sondern eigentlich daran wachsen.
Das erinnert mich an das, was du in deinem Buch beschreibst, und zwar den Punkt über posttraumatisches Wachstum. Du sagst ja, dass wir aus Krisen durchaus gestärkt hervorgehen können. Ich glaube, das wissen wir auch alle. Und gleichzeitig beobachte ich, dass es doch Unterschiede gibt, wie man mit Krisen umgeht und ob man gestärkt herausgeht oder auch nicht. Weil es ist ja nicht zwangsläufig so, dass wir durch eine Krise wachsen. Was führt dazu, dass wir gestärkt aus einer Krise hervorgehen und die gut verarbeiten können?
Entscheidend dafür ist, dass wir die Herausforderung bewältigen. Entweder aus eigener Stärke heraus oder weil uns jemand unterstützend unter die Arme greift. Aber die Bewältigung der Situation ist entscheidend dafür, ob wir aus einer Krise gestärkt rausgehen oder an ihr zerbrechen. Und deswegen ist deine Beobachtung völlig richtig und das finde ich auch sehr, sehr gut, dass du es so sensibel ansprichst, dass man eben nicht garantieren kann, dass Menschen unter Krisen automatisch stärker werden. Es gibt ja so ein berühmtes Bonmot von Nietzsche, der mal gesagt hat, was mich nicht tötet, macht mich stärker. Das ist totaler Unsinn. Wenn das so wäre, dann gäbe es ja keine posttraumatischen Belastungsstörungen. Menschen, die nach Kriegserfahrung, nach Vergewaltigung, nach schwersten Kränkungen oder anderen heftigen Live-Events, wie wir sagen, am Boden zerstört sind und therapeutische Hilfe brauchen. Also leider ist es nicht so, dass jeder automatisch stärker wird, wenn er ein schweres Schicksal erlebt. Aber wenn man eben Hilfe bekommt oder man sich selber helfen kann und die Situation klären kann und auch etwas lernt aus dem Tiefschlag, den man erfahren hat, dann kann es einen Growth, also dieses Wachstum, in Gang setzen. Und das führt im besten Fall dazu, dass wir tatsächlich im Laufe des Lebens auch immer kompetenter mit Belastungen umgehen.
Ich habe das in meiner Geschichte auch so wahrgenommen. Ich habe eine Krise gehabt, als ich 27 war. Mein Vater ist krank geworden und auch an dieser Krankheit verstorben. Und bei mir hat es dazu geführt, dass ich wirklich alles auf links gedreht habe, meinen Job verlassen habe, meine Wohnung gekündigt habe, meinen Besitz verkauft habe. Also ich habe wirklich alles einmal auf null gesetzt. Naja, nicht alles, aber fast alles. Und bei mir hat es zu einer kompletten Neuausrichtung geführt. Und danach kamen auch wieder einige Krisen, aber ich konnte anders damit umgehen. Also es hat mich nicht mehr so sehr aus der Bahn geworfen wie die erste große Krise tatsächlich. Und deswegen, ja, das kann uns einfach auch voranbringen oder auch viele Dinge verändern. Und was ich auch so wahrgenommen habe in der Corona-Pandemie, was ich so als gesellschaftliche Krise auch bezeichnen würde, dass da viele in diesen Krisenmodus gekommen sind und es da natürlich auch Potenzial gab, für sich etwas zu verändern. Da ist natürlich die Frage, ne, welches Umfeld hat man auch und ist man dem gewachsen, da herauszukommen?
Ja, und vor allen Dingen, welche Bereitschaft bringt man mit, das Geschehene auch wirklich zu integrieren in einen Zusammenhang? Also ich will mal ein Beispiel geben. Wir können das sowohl privat als auch bezogen auf die Arbeitswelt durchaus mit einem Beispiel versehen. Wenn ich von meiner Partnerin verlassen werde, also ich hoffe, es ist nicht der Fall und sie liebt mich noch, aber nur mal vorausgesetzt, es wäre so, dann könnte ich rein theoretisch ein Leben lang auf sie böse bleiben und die Schuld bei ihr suchen und gekränkt durch die Welt gehen. Dann würde ich mich davon mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht erholen. Im Gegenteil, ich würde vielleicht sogar zukünftige Beziehungen immer unter dieser Überschrift leben. Du bist prinzipiell nicht fähig, eine Beziehung zu führen und du kannst verlassen werden und es kann morgen schon wieder aus sein. Wenn ich das aber integriere, wenn ich verstehe, warum das passiert ist, wenn ich auch einen Teil der Schuld bei mir finde und das einordnen kann, mir erklären kann, dann kann ich es überwinden, weil es einen sinnvollen Zusammenhang bekommt. Wir sprechen von Kohärenz in der Psychologie. Und dieses Gefühl der Verstehbarkeit, das ist ganz entscheidend, um Krisen zu bewältigen. So ein bisschen ähnlich, wie wenn ein Mensch Schmerzen hat und weiß nicht, woher sie kommen, dann ist das viel schwerer, als wenn ganz klar man den Grund weiß, warum es schmerzt, von mir aus ein Loch im Zahn. Dann kann man es leichter bewältigen. Also den Grund, die Verstehbarkeit, dieses Kohärenzgefühl ist unheimlich wichtig. Das gilt interessanterweise auch im Arbeitsleben. Wenn ein Unternehmen einen Kunde wegbricht oder ein Projekt schief läuft und man leidet darunter, weil irgendwie Personal entlassen werden muss, weil finanziell der Segen schief hängt, dann ist es ganz wichtig, dass das Unternehmen das auch auf einer politischen Ebene sozusagen integriert, es verstehbar macht, es als Teil eines Prozesses sieht, der zu einer Entwicklung führt. Und wenn man Schicksalsschläge oder Rückschläge in diesem Kontext einordnen kann, dann hilft es allen Beteiligten, darüber hinwegzukommen. Das ist immer ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Also man darf die Sachen nicht wegschieben, verdrängen, sondern man muss sie annehmen, reingehen, sich angucken, warum ist das passiert, dem eine Bedeutung abgewinnen und etwas lernen für die Zukunft. Das hilft uns, Krisen zu bewältigen.
Lass uns noch ganz kurz über die Schuldthematik sprechen. Nicht immer gibt es ja einen Schuldanteil. Manchmal passiert ja auch einfach was, wo wir absolut keinen Einfluss drauf haben. Schicksalsschläge oder Corona-Pandemie, keine Ahnung. Ich persönlich hatte sicher keinen Anteil daran. Würde ich jetzt mal so behaupten, ja. Also ich bin mir nicht sicher, einfach nur, um das nochmal ganz sensibel zu formulieren, nicht immer gibt es die Schuldfrage zu stellen, sondern eher, ich glaube, was du auch meinst.
Die Begründung.
Die Begründung, ja. Und ich habe dann letztes Jahr mit jemandem auch drüber gesprochen, da ging es auch um einen Schicksalsschlag und diese Person hat gesagt, ich kann dem keinen Sinn abgewinnen, ich kann da keinen Sinn daraus generieren. Und gleichzeitig weiß ich das auch aus der Sinnforschung, dass es ganz wichtig ist, irgendwann das für sich einzuordnen, auch wenn es unvorhergesehen passiert, ohne Zutun passiert, ohne Einflussmöglichkeiten.
Bei Begründung geht es nicht darum, ihm den Dingen, die uns passieren, metaphorisch einen höheren Sinn abzugewinnen, angefangen von Gottes Willen über irgendwelche Mächte, die uns leiten. Das ist nicht der Punkt. Wobei das mit ein Grund dafür ist, warum Menschen in Krisen sich der Religion zuwenden, weil die Religion Antworten gibt auf Fragen, die sie insgeheim stellen. Also der Mensch hat immer einen besonderen Wunsch nach Kohärenz und nach Sinn, insbesondere in Krisen. Aber das ist gar nicht das, was ich in allererster Linie meine. Es reicht schon eine Begründung. Wenn ich verlassen werde oder eine Beziehung geht kaputt, das war ja das Beispiel von eben, und kann mir erklären, warum es dazu kam. Hier geht es nicht um Schuld, hier geht es um Begründung. Dann ist es leichter. Der Mensch ist zwar kein rationales Wesen, aber er ist ein rationalisierendes Wesen. Das heißt, wir sind hungrig nach kausalen Erklärungen. Wir wollen verstehen, was, warum, wie passiert. Und dabei spielt keine Rolle, ob diese Begründungen stimmen, ob sie uns jemand beweist, ob eine Evidenz dafür vorliegt, sondern entscheidend ist nur, ob wir sie für uns als stimmig erklären. Und auch bei Corona, das war das Beispiel, was du nanntest, geht es nicht darum, wer Schuld hat an dem Coronavirus. Da kann man lange suchen, den wird man wahrscheinlich nicht finden. Aber wenn ich verstanden habe, warum es in einer globalen Welt, die derzeit immer mehr in die Lebensräume von Tieren eindringt und dadurch den Mensch in Kontakt bringt mit Viren, vor der er vor 500 Jahren noch keinen Kontakt hatte, dann verstehe ich, warum das passiert ist. Und das hilft mir bereits, sozusagen der Welt nicht ganz so ausgeliefert zu sein. Das sind ganz wichtige Prinzipien. Und wir haben es ja auch leider, ich bleibe gern bei dem Beispiel der Corona-Pandemie gesehen, dass wenn Menschen dafür sehr anfällig sind, auch üblen Verschwörungstheorien sehr, sehr schnell anheimfallen. Weil der Wunsch nach Kausalität, der Wunsch nach Erklärung so groß ist, dass sie sogar manchmal Schwachsinn glauben. Hauptsache, sie haben eine Erklärung. Also das zeigt, wie wichtig es ist, dass ein Mensch sich sozusagen Dinge erklären kann, die um einen herum passieren, dann kann er sie besser verwinden, auch wenn es totaler Unsinn ist. Und deswegen versuche ich immer mit meinen Patienten, die in Krisen zu mir kommen, die Psychiatrie ist ein Krisenfach, ja, wir machen ja nichts anderes von morgens bis abends, immer versuchen mit den lieben Betroffenen die Dinge einzuordnen. Was bedeutet das? Was lerne ich daraus? Warum könnte es passiert sein? Und wie gehe ich damit um? Was bedeutet das für mein zukünftiges Leben? Das hilft Betroffenen wahnsinnig, weil es die Sachen anders einordnet. Man ist weniger hilflos und befreit sich aus dem Gefühl der Ohnmacht.
Jetzt hast du dein neues Buch ja für Menschen geschrieben, die keine psychische Erkrankung haben, aber dennoch sich psychisch instabil fühlen und oder belastet fühlen, sage ich mal. Und ehrlich gesagt geht es mir auch immer mal wieder so, dass in Zeiten dieser echt schlechten Nachrichten, die immer wieder auf uns einprasseln und eine Krise jagt die nächste, dass es mir schwer manchmal fällt, da positiv zu bleiben. Und ich habe für mich persönlich aufgehört, Nachrichten zu schauen und denke mir aber auch, das kann ja eigentlich auch keine Lösung sein, weil eigentlich möchte ich auch wissen, was in der Welt passiert. Und ich habe da noch nicht so einen smarten Umgang mitgefunden. Was würdest du tun?
Es ist schön, was du sagst und wie du es beschreibst, weil so geht es vielen, ein kleines bisschen mir auch. Und ich glaube auch, dass es keine Lösung ist, irgendwie den Fernseher vom Balkon zu schmeißen oder die Zeitung abzubestellen, denn Informationen sind ja etwas sehr Wichtiges. Wir brauchen ja Informationen, ne? Auch im Arbeitskontext. Unternehmer, Führungskräfte oder auch Mitarbeiter brauchen Informationen. Der Mensch will ja wissen, was Sache ist, um rechtzeitig auch steuern und gestalten zu können. Also ich weiß, dass es immer sehr bequem ist, zu denken, okay, ich igel mich ein und isoliere mich und dann kann mir nichts passieren. Das halte ich für keine probate Lösung. Wir müssen stattdessen mit Informationen umgehen lernen. Ich habe in einem Interview das mal digitale Pubertät genannt, in der wir derzeit alle sind. Soll heißen, wir müssen erst noch lernen, damit umzugehen. Das hat uns so schnell überrollt, wie Gefühle einen pubertierenden Jugendlichen überrollt, wer auch erstmal 2 Jahre lernen muss, damit umzugehen. Und so, glaube ich, ist es hier auch. Wir haben eine unfassbare Menge an Informationen mit einem Zuwachs von 2,5% jedes Jahr. Und verhältnismäßig kleine Kapazitäten im Gehirn, damit umzugehen. Und das müssen wir lernen. Und ich versuche in dem Buch ein paar Möglichkeiten zu beschreiben. Vielleicht kurz staccatoartig ein paar Tipps daraus. Die Zeit in jedem Fall zu begrenzen. Also sie nicht auf 0 zu fahren, sondern auf 1 bis 2 Stunden. Denn Studien zeigen, dass ab 120 Minuten die Wahrscheinlichkeit rapide ansteigt, dass wir emotional nachhaltig beeinflusst werden. Also Stimmungen wie Hass, Pessimismus oder auch Hilflosigkeit deutlich wahrscheinlicher werden ab dieser Zeit. Also Begrenzung statt Verzicht. Zweitens, dass man Qualitätsjournalismus konsumiert, den wir Gott sei Dank in Deutschland, hier würde ich gerne eine Lanze brechen für unsere Medienlandschaft, immer noch haben. Also ich möchte mit Fox News in den USA nicht tauschen und ich möchte auch kein russisches Staatsfernsehen sehen. Ich glaube, wir haben immer noch, auch wenn wir oft zu Recht schimpfen und meckern, immer noch eine verhältnismäßig gute Landschaft an Presse. Und wenn wir uns überlegen, dass stattdessen heutzutage durch TikTok und andere Social-Media-Kanäle bei Jugendlichen beispielsweise 70-80% des kompletten Tagesgeschehens nur noch über Fastfood-Informationen aufgenommen wird, dann ist das schon bedrohlich. Ich kann so komplexe Dinge wie Palästina und Israel nicht in 30-Sekunden Videos konsumieren. Das wird der Sache nicht gerecht. Dafür brauche ich gute Hintergrundinformationen mit Pro und Contra, die Perspektiven darstellen. Nur dann kann ich das einigermaßen verstehen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Nur dann kann ich es auch einigermaßen emotional verdauen, damit ich es eben nicht in der Nacht verarbeite oder es mich eben nicht pessimistisch stimmt. Ich brauche eine gute Einordnung, ich brauche einen Kontext. Das wäre sozusagen der zweite Ratschlag. Und der dritte Ratschlag wäre unbedingt darauf zu achten, dass man den Tag immer mit etwas Gutem abschließt. Und das ist vielleicht nicht eine reißerische Talkshow oder schlimme Nachrichten mit Katastrophenmeldungen um 11 Uhr, sondern vielleicht was Lustiges, ein leichter Roman, was Kreatives basteln, gutes Gespräch, Humor, was einem immer Freude macht. Denn Studien zeigen uns, dass das Letzte am Tag unser Gehirn mit in die Nacht nimmt und entscheidend beeinflusst, wie erholsam der Schlaf ist. Und das ist etwas, was man zumindest steuern kann. Das sind so ganz, ich habe jetzt nur so drei Tipps genannt, ich habe ganz viele in dem Buch, was man tun kann in dieser Welt, die eben nun mal leider so ist, wie sie ist, um pfleglicher mit den vielen Informationen umzugehen.
Kann ich sehr gut bestätigen. Schlaf ist bei mir so ein Thema. Wir haben ja zwei kleinere Kinder und da kommt es öfter mal zu kurz. Aber wenn es mir wirklich echt nicht so gut geht, dann achte ich da explizit drauf und dann automatisch fast, würde ich sagen, kommt so eine Routine, dass ich nur noch Hörbücher höre abends, also nicht mehr im Fernsehen, sondern irgendwie tolle Geschichten. Es muss auch nur positiv oder darf nur positiv sein. Also, und ich merke unmittelbar ein paar Tage solche Abendroutinen und meine Stimmung ist eine ganz andere.
Finde ich so schön, was du sagst mit den zwei kleinen Kindern. Dann bist du, ich weiß nicht, wie alt sie sind, wahrscheinlich noch in dem Vorteil, dass du deinen Kindern Geschichten vorlesen darfst. Nachts, meine Kinder verdrehen schon die Augen, wenn ich es vorschlage, wenn sie schon zu alt sind. Aber ich erinnere mich da immer gern dran zurück, als es noch so war. Und da war es ja auch so, dass die Geschichten immer gut endeten, stimmt's? Und selbst wenn sie die Märchen zwischendurch mal etwas grausam waren, Gebrüder Grimm ist ja nun auch nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen gewesen, dann konnten das Kinder durchaus verdauen, wenn es gut endete und wenn verstehbar war, was passierte, wenn es einen Grund gab. Hier sind wir wieder bei dem, was wir anfangs besprachen, für das, was sich ereignete. Und wenn das Ganze in eine sinnvolle, kohärente Geschichte eingebunden war, die plausibel, verstehbar war und wirklich zu einem guten Ende kam. Und das machen Medien eben nicht unbedingt zwangsläufig und Fernsehen leider auch nicht, weil es ja, wie wir alle wissen, oft eher darum geht, uns zu emotionalisieren und zu stimulieren, als uns wirklich beruhigt ins Bett zu bringen. Und wenn wir uns selber als Erwachsene daran zurückerinnern, wie wir das als Kinder geschafft haben, mit guten Geschichten besser ins Bett zu gehen, dann sollten wir uns eigentlich in unserem Alter daran zurückerinnern und das eigentlich genauso handhaben.
Ja, absolut. Mein Sohn hat neulich auf dem Spielplatz eine gruselige Geschichte gehört von einem Mann, der da war, ein anderer Vater. Und der hat echt eine super gruselige Geschichte erzählt. Und das hat ihn Tage beschäftigt. Und dann brauchen wir auch echt andere Enden für diese Geschichte, um das wieder ins Lot zu bringen.
Und das Schöne ist ja, und hier dürfen wir ruhig ein bisschen zuversichtlich sein, viele Geschichten da draußen beginnen möglicherweise schrecklich, weil sich etwas verändert, weil etwas kaputt geht, weil etwas zerstört wird, weil Menschen grausame Dinge tun. Aber ein Großteil davon endet ja auch positiv, weil wir sie gut zu Ende bringen, weil da draußen Menschen rausgehen, die ihre Frau stehen, die ihren Mann stehen, die gestalten, die Dinge verbessern jeden Tag. Es berichtet nur niemand darüber, weil es einfach nicht so auffühlt und weil sich das schlechter verkauft. Das heißt, mit schlechten Geschichten reißen wir unsere Wunden auf, medial, aber mit der Heilung werden wir allein gelassen. Wir erreichen so viel jeden Tag in der Integrationspolitik, in der Schulpolitik, in der Gesundheitspolitik. Wir sehen immer nur das Negative. Und es ist wichtig, das Negative zu sehen. Ich sage das nochmal ausdrücklich, nur dann können wir ja Dinge verändern. Aber wir dürfen uns auch an die guten Dinge erinnern, die wir jeden Tag, die uns jeden Tag gelingen und die wir auf politischer oder auf gesellschaftlicher Ebene schaffen. Und das tun die Medien vielleicht nicht, es liegt nicht in ihrem Interesse, aber es sollte in unserem Interesse liegen. Und deswegen mein Appell, sich öfter nochmal an die Gutnachtgeschichten von damals zu erinnern.
Diesen Punkt sprichst du auch in deinem Buch an, die Zuversicht. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, weil Ich habe neulich eine Umfrage gemacht zu Podcasts und da gab es so ein Feedback, du könntest manchmal ein bisschen positiver in die Zukunft blicken. Also manchmal, wenn dann, keine Ahnung, wieder irgendein Krieg ausbricht oder irgendwie wirklich eine schlechte Nachricht kommt, dann habe ich das manchmal, dass mich das so runterzieht. Und ich wünschte es mir anders. So, ich wünschte, ich könnte da noch ein bisschen cooler mit umgehen oder gelassener wäre vielleicht das passendere Wort oder, ich weiß es nicht, ausgeglichener. Und gleichzeitig ist es halt im Moment noch nicht so und ich arbeite dran und so weiter. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich weiß, wie wichtig es ist, die Zuversicht zu bewahren, weil wir nur in der Zuversicht ja auch Dinge verändern können. Und die Zukunft ist ja etwas, das wir gestalten können. Wenn wir nichts machen und den Kopf in den Sand stecken, dann ist ja im Prinzip alles verloren. Also es ist ja absolut keine Option, das so zu tun.
Ja, und ich glaube, dass das Gefühl der Gelassenheit, was du gerade ansprachst, hierfür gar nicht zwingend notwendig ist. Wenn wir auf alles, was in der Welt passiert, sozusagen extrem gelassen reagieren würden, würden wir ja auch viele Dinge zulassen und eben nicht verändern. Also Gelassenheit kann auch toxisch sein, um mal so einen neudeutschen Begriff zu verwenden. Ich will damit sagen, es ist in Ordnung, dass du dich störst an dem, was du hörst und siehst und dass es dich betroffen macht, dass es dich in eine Unruhe versetzt. Denn das ist eine Energie, die in dir ja auch etwas bewirken kann, ich sage es etwas salopp, den Hintern hochzukriegen, ne? Deswegen, mein Ziel ist gar nicht, dass wir eine achtsame Gesellschaft werden, die jetzt alles buddhistisch weglächelt. Damit ist uns, glaube ich, nicht geholfen. Ich will stattdessen, dass wir uns von dem Negativen nicht so schnell anstecken lassen. Jetzt kommt das mentale Immunsystem wieder. Informationen verhalten sich nämlich wie Viren. Sie stecken uns an und sie machen uns krank. Und ich will, dass wir Abstand gewinnen, damit wir uns nicht anstecken lassen, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, damit wir handlungsfähig bleiben. Ich will erreichen, das war mir auch mit dem Buch ein Anliegen, genauso wie es mir in der Therapie ein Anliegen ist, Menschen immer zu befähigen, sich auf das möglich Machbare zu fokussieren. Auch in Krisen. Und das gibt es immer. Ob eine Beziehung gerade schlecht ist, ich nenne das Beispiel nochmal, weil wir eben drüber sprachen, ob im Beruf, im betrieblichen, im unternehmerischen Kontext gerade eine Talsohle durchschritten wird oder auch auf ganz großer politischer Ebene, weil am Rande Europas ein Krieg herrscht, von dem wir uns alle wünschen, dass er morgen zu Ende ist. Immer gibt es Möglichkeiten zu gestalten und unsere Gesellschaft täte es gut, sich nicht immer nur an dem aufzuhalten, was schlecht ist und was vielleicht noch schlechter werden könnte, sondern ganz schnell sich auf das möglich Machbare zu fokussieren. Manchmal ist die Stellschraube kleiner, manchmal ist sie größer. Es geht nicht um Allmachtsfantasien, aber sie ist eben immer da. Und das ist meine Aufgabe und meine Mission, also auch meine große Leidenschaft, Menschen diese Stellschraube in die Hand zu geben im Leben. Und wenn wir alle an unserer Stellschraube drehen würden, dann wären wir zu unglaublich Gutem in der Lage. Da bin ich überzeugt von.
Also das war so ein schöner, motivierender Abschlusssatz, dass ich eigentlich gar nicht noch weitere Fragen stellen würde, weil wir im Prinzip auch schon inhaltlich bei den Themen waren. Ich habe aber noch aus meiner Community Fragen bekommen, die ich an dich stellen soll. Und die würde ich gerne mal an dich weitergeben.
Oh, da setze ich mich besser mal hin.
Die erste Frage ist, warum hat die Natur es so eingerichtet, dass wir uns so viele Gedanken machen? Für irgendwas muss das doch gut sein.
Ja, wir sind ja keine kopflose Wesen, die einfach nur reflexhaft reagieren, sondern wir können unser Handeln ja in einen Kontext setzen. Spätestens ab der Zeit, wo wir als soziale Wesen in Gruppen gemeinsam lernten zu leben, mussten wir auch Verantwortung für unser Handeln übernehmen. Es reichte ja nicht, einfach nur einem anderen mit der Keule den Schädel einzuschlagen. Wir mussten ja solche Dinge beherrschen wie Empathie, und alle Gefühle, die mit Einfühlung zu tun haben, also Reue, Verantwortung, Skepsis, Dankbarkeit, Sorgen, all das hat ja was Positives, weil es uns befähigt, nachhaltig zu handeln und nicht nur aus dem Impuls heraus etwas zu machen, wo nach uns gerade der Sinn steht. Also, dass wir uns einen Kopf machen, um es mal so zu sagen, hat einen Vorteil. Sonst könnte eine Mutter ihr Kind nicht erziehen oder ein Papa. Sonst könnte eine Führungskraft ein Team nicht leiten und ein Unternehmer seinen Betrieb nicht leiten. Ein Politiker vielleicht sozusagen auch nicht gestalten. Das alles hat einen Vorteil, ist aber eine Sache der Dosis. Wenn wir zu viel reflektieren und nachdenken und gar nicht mehr rauskommen, dann kann es uns auch lähmen. Dann tritt etwas ein, was wir Grübeln nennen, und dann ist es eher hinderlich. Das heißt, die Kunst ist, immer erst nachzudenken und dann zu handeln, aber, jetzt kommt der entscheidende Punkt, mit dem Ziel zu handeln. Das Denken alleine bringt nichts vorwärts in der Welt. Das ist auch kein Ziel. Denken hat keinen Selbstzweck. Es ist nur vorbereitend zur Handlung. Also so sollten wir das immer sehen. Denken bereitet unser Handeln vor. Und hier hat es eine immense Macht, eine wichtige Aufgabe, aber eben auch nicht mehr. Das Wichtigste ist, immer etwas zu tun, im Handeln zu bleiben. Das macht uns glücklich und letztlich auch erfolgreich.
Die zweite Frage: Können pessimistische Einstellungen auch krank machen? Nicht unbedingt psychisch, sondern auch körperlich. Können also pessimistische Einstellungen auch das Immunsystem schwächen?
Ja, absolut. Die Trennung zwischen Psyche und Körper ist sowieso relativ althergebracht. Das trennen wir gar nicht mehr so gerne, weil das, was wir Psyche nennen und das, was wir Physis nennen, also Seele und Körper, viel enger zusammengehört, als man glauben mag. Insofern ist all das, was uns mental belastet oder emotional belastet, findet auch meist Ausdruck irgendeiner Weise körperlich, dass wir Rückenschmerzen haben, dass wir Magen-Darm-Störungen haben oder sonst irgendetwas. So, wenn die Frage ist sehr klug oder sehr gut beobachtet, kann ich mit einem klaren Ja beantworten. Pessimismus kann uns krank machen. Insbesondere dann, wenn die Zuversicht verloren geht. Darüber haben wir eben gesprochen. Zuversicht macht depressiv. Das ist übrigens das Kernsymptom einer Depression. Man glaubt ja immer, das Wesen der Depression sei, traurig zu sein. Das ist nicht der Fall. Das Wesen der Depression ist, dass Zuversicht verloren geht. Also Menschen, die, wenn sie in die Zukunft blicken, nicht wissen, was wird werden, weil sie sich so isoliert fühlen, einsam sind, dass sie glauben, nie wieder hat sie jemand lieb. Die werden depressiv. Ein Gefängnisinsasse, der keine Aussicht darauf hat, in den nächsten 20 Jahren frei zu kommen, der wird häufig, nicht immer, aber häufig depressiv. Also immer dann, wenn die Zuversicht fehlt. Ne? Und da sieht man das schon, was die Dame oder der Herr, ich weiß es nicht, gefragt hat. Wenn wir zu stark pessimistisch sind und keine Sonne im wolkigen Himmel sehen, dann kann uns Pessimismus depressiv machen und damit auch krank. Und das zeigt sich dann mental, aber auch körperlich.
Eine weitere Frage, die ich auch sehr spannend finde: Wie helfe ich anderen Menschen, aus der Pessimismus-Spirale herauszukommen? Ich habe eine Freundin, die immer alles nur negativ und schlecht sieht und gefühlt keine positive Einstellung oder Zuversicht hat. Es strengt mich an, mich mit ihr zu unterhalten.
Das ist eine sehr schöne Frage, wie ich finde, weil sie auch einen ganz zentralen Punkt berührt, den wir alle kennen. Wir wollen Menschen gerne die Hand reichen und helfen, die sich mit dem Leben schwer tun. Das kann ganz schnell nach hinten losgehen, weil, die Erfahrung haben bestimmt viele schon gemacht, Menschen, die pessimistisch sind, oft für Argumente gar nicht zugänglich sind. Und wenn man dann zu viel, vielleicht sogar mit erhobenem Zeigefinger dasteht, dann führt das eher dazu, dass man abblockt und sich wegduckt. Man kann nicht auf Kommando optimistisch sein. Insofern sind also alle Appelle, jetzt zieh das doch mal von der anderen Seite und schau doch mal, oft zum Scheitern verurteilt. Ich will nicht sagen, dass das generell in die Hose geht, ist es nur sehr schwer. Deswegen würde ich empfehlen, einen anderen Weg zu gehen. Ich würde, wenn die Person der Dame sehr am Herzen liegt, gar nicht so sehr auf argumentativer Ebene arbeiten, also diskutieren, das versuchen, rationell das Problem anders anzugehen, sondern einfach die guten Dinge vorzuleben, mit ihr gute Zeit zu verbringen, viel zu lachen, viel Neues kennenzulernen, in spannende Momente zu kommen, wo man ins Staunen gerät. All diese Emotionen, Staunen, Spannung, Abwechslung, Freude, lösen in uns ein Gegengewicht aus zum Pessimismus. Sie zeigen auf eine implizite Ebene, also ohne dass man sich dessen bewusst ist, dass das Leben mehr ist als nur negative Zukunftssicht. Und Studien zeigen, je häufiger wir im Leben, im Alltag in solche Momente kommen, desto leichter fällt es uns, uns vom Pessimismus zu befreien, weil wir sehen, ah, das Leben hat doch noch ganz viele schöne Momente und ich kann mich auf dies freuen, ich kann mich auf jenes freuen. Also nochmal unterm Strich in einem Satz zusammengefasst: Nicht so viel reden, argumentieren, sondern mit ihr gemeinsame Zeit genießen und ihr beweisen, dass da draußen die Welt auf einen wartet und man sie miteinander erobern kann. Das tut uns allen sehr gut und hilft, den Pessimismus zu bewältigen.
Eine sehr, sehr schöne Empfehlung, wie ich finde. Zwei Fragen habe ich noch. Eine ist: Wie kann ich Vorbild für meine Kinder sein, wenn ich selbst manchmal auf der pessimistischen Seite unterwegs bin, aber meinen Kindern positive Einstellung vorleben möchte?
Auch da, finde ich, brauchen wir den Kindern gar nicht so sehr Einstellungen beibringen, sondern einfach Dinge vorleben. Die Einstellung kommt dann von alleine. Es ist ein großer Fehler zu glauben, dass wir in unserem Betriebssystem Gehirn erst eine Einstellung installieren müssten und danach könnten wir dann entsprechend positiv handeln. Es ist in Wahrheit genau umgekehrt. Die Einstellung folgt dem Handeln. Wenn ich selber etwas tue und Erfolge erlebe und merke, dass ich etwas Gutes erreiche bei mir oder meinen Mitmenschen, dann formt sich auch das Mindset. Das heißt, das Mindset ist keine Vorausbedingung für gutes Handeln. Es ist ein Ergebnisprozess des guten Handelns. Und um die Frage konkret zu beantworten, die die Dame stellt, die ein gutes Vorbild sein möchte, damit hat sie die Antwort eigentlich schon vorweggenommen, fand ich sehr schön, den Kindern einfach zeigen, vorleben, dass in jeder Situation Möglichkeiten bestehen, etwas zu tun. Und gleichzeitig kann man den Kindern auch sagen, du passt auf, ihr Lieben, es kann sein, dass ich trotzdem nicht erfolgreich bin und dass es nicht reicht. Aber jeder, wir können gemeinsam versuchen, das zu bewerkstelligen, was in unserer Macht steht. Und auf den Rest darf man hoffen. Und wenn es nicht so kommt, wie erhofft, dann gibt es vielleicht einen Plan B. Und das einfach vorleben und nicht so sehr an der Einstellung rumdoktern, sondern einfach ein gelingendes Leben vorleben. Und das Schöne ist, dass sich Kinder, zumindest bis zur Pubertät, hier sehr von viel abgucken, denn das hauptsächliche Lernen von Kindern ist ja Imitationslernen. Das heißt, sie machen in 80% das nach, was Papa, Mama ihnen vormachen. Und insofern haben wir da einen großen Einfluss. Aber das läuft eben nicht viel über Diskutieren, sondern einfach übers Machen.
Volker, letzte Frage an dich, etwas persönlicher. Und zwar, welchen Rat hast du an dein jüngeres Ich?
Oh, das ist eine schöne Frage. Wie viel Zeit haben wir?
So viel, wie du willst.
Nein, ich fasse es kurz. Mein Rat an mein jüngeres Ich wäre, dass ich ein geliebtes Hobby nicht hätte aufgeben sollen, dass ich aber aufgab, weil ich dachte, dafür keine Zeit zu haben oder weil ich dachte, Beruf, Karriere und Wissenschaft sei wichtiger als das, was mich im Herzen erfreut hat. Das war die Musik. Ich habe sehr lange professionell Musik gemacht und es auch fast studiert. Es ist Gott sei Dank die Medizin geworden. Ich bin auch sehr glücklich, bin also mit aller Leidenschaft Arzt, Wissenschaftler oder eben auch Buchautor und Speaker. Aber da ist ein Hobby, habe ich geopfert, was mir leid tut. Und da würde ich meinem jüngeren Ich sagen, okay, das Leben besteht nicht nur aus der Hauptaufgabe. Es hat viele Facetten und behalte das Standbein bei. Vielleicht etabliere ich es aber neu. Da formt sich gerade so ein Gedanke. Mal schauen. Vielleicht trägt unser schönes Interview dazu bei.
Und die schöne eingereichte Frage. Also vielen Dank auch nochmal dafür. Genau. Volker, mich hat es total positiv gestimmt. War ja also ein bisschen auch zu erwarten fast, ne, bei dem Buchtitel und bei dem Inhalt. Und gleichzeitig, ich kann nicht nur sagen, es hat gewirkt, es hat genutzt in, ich schaue mal, wie ich das implementieren kann noch stärker. Also wie gesagt, ich bin nicht grundsätzlich ein negativer oder pessimistischer Mensch, aber hin und wieder gibt es dann doch eben diese Momente und jetzt weiß ich, was ich in diesen Momenten tun kann, um den Kopf hochzuhalten und ja, zuversichtlich in die Zukunft zu gucken. Vielen Dank für deinen Besuch.
Freut mich sehr, war mir eine große Freude, dein Gast zu sein. Danke.